Hallo ihr Lieben, hier ist euer Lieblingspodcast 200 Inside Ski Jumping, unsere erste Folge im Jahr 2024. Wir haben die ersten zwei großen Highlights des Jahres hinter uns gebracht, aber ansonsten ist alles gleich geblieben. Ich bin immer noch die Sonja und an meiner Seite ist immer noch die Anna.
Hi.
Ja, wir hatten jetzt, wie ihr ja alle mitbekommen habt, die Vierschanzentournee und die Tonight-Tour der Frauen. Wir haben uns jetzt, glaube ich, alle ein bisschen erholt von den aufregenden Tagen, die uns hier beschert wurden in den letzten zwei Wochen. Wir wollen uns jetzt mal dem Ganzen widmen und zurückblicken, was wir gesehen haben, wie vor allen Dingen auch die erste Tonight-Tour der Frauen abgelaufen ist. Und ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal damit an. Ja, wir müssen die Geschichte der Frauen-Vierschanzentournee nicht wieder von vorne erzählen. Ihr habt es alle mitbekommen. Es gibt eine halbe Vierschanzentournee, wie auch immer man es nennen möchte. Man hat es also die Two Nights Tour genannt, weil es aus zwei Wettkampftagen an zwei verschiedenen Orten bestand. Ein bisschen durcheinander so im Kopf, weil wir ja alle Oberstdorf, Garmisch in der Reihenfolge haben. Bei den Frauen ist es jetzt also andersrum. Es ging in Garmisch los, versetzt mit den Herren. Und als erstes sei mal erwähnt, dass so ein bisschen unsere erste Befürchtung, die wir hatten, nämlich, dass die Frauen dort zwar springen, aber es nicht wirklich viele Leute interessiert und das Publikum ja nicht so vorhanden sein würde. Diese Angst ist nicht wahr geworden. Es waren zwei gut besuchte Wettkämpfe mit einem Haufen Leuten, die vor Ort waren, die Frauen angefeuert haben. Das war schon mal auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Einstieg.
Auf jeden Fall. Also da hat man zuerst, als man sich das angeschaut hat im Fernsehen, war ich zuerst so ein bisschen, wo ich gedacht habe, da ist es ziemlich leer. Aber das war dann so die Vorberichterstattung. Ich denke, das war dann vielleicht ein bisschen vorher. Aber als es dann angefangen hat, dachte ich, wow, es sind doch noch echt viele da, weil die Befürchtung war ja auch einfach, dass der Tross weiterzieht oder mit den Männern mitzieht irgendwie. Und das hat uns, glaube ich, beide sehr, 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 sehr gefreut, dass die Frauen dann doch so viel Publikum mit dabei hatten und wirklich gute Stimmung war, muss man echt sagen. Also toll.
Genau, also für Frauenwettbewerbe, man muss es ja so sagen, war es wirklich gut besucht. Es war natürlich nicht so Full House wie bei den Männern, aber ich glaube, da darf man die Erwartungshaltung auch nicht zu weit nach oben hängen. Für das, was wir gesehen haben, war das wirklich ein sehr, sehr guter Auftakt. Zeigt irgendwo meiner Meinung nach auch einmal mehr, dass das Publikum durchaus bereit ist, auch eine solche Veranstaltung von den Frauen sich anzuschauen. Ja, das wird sicherlich in Österreich auch nicht anders sein. Also auch hier hoffen wir, dass die Veranstalter dementsprechend mitgenommen haben, die Erkenntnis, dass es sich lohnt. Zwei Wettkämpfe nur auszutragen ist ein bisschen wenig. Das sieht man im Verlauf der Tour, dieser Two-Nights-Tour, durchaus, weil einfach nicht so viele Möglichkeiten bestehen, dass nicht so gute Ergebnisse oder eben auch einfach mal ein nicht so guter Sprung ausgeglichen werden kann. Aber gehen wir es mal von vorne durch. Wir haben in Garmisch-Partenkirchen eine gesehen, die sich jetzt auch im Nachgang als die absolute Überfliegerin der Frauen rauskristallisiert hat. Es ist natürlich eine Slowenin.
Ja. Natürlich.
Natürlich. Aber es ist eine andere Slowenin als die, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Es ist nämlich nicht Klinec und es ist nicht Krishna, sondern jetzt haben wir die Frau Priots ganz vorne. Ein weiteres Mal ist der Name Priots ganz oben in der Rangliste des Skisprings. Nika Priots, die kleine Schwester der ganzen anderen Priotze, ist jetzt also diejenige, die die Familienehre hochhält und ist fulminant eingestiegen in die Two Nights Tour und hat sich ganz souverän in Garmisch den Sieg gesichert.
Ja, also mit Abstand, muss man ja auch echt sagen, vor Quandal und Abigail Strait, was ja auch zwei wirklich namhafte Springerinnen sind, also gerade Quandal, die ja nach ihrem Sturz wieder zurückgekommen ist und wirklich, als ob nichts gewesen wäre, also die ist ja wirklich richtig gut mit dabei und auch Abigail Strait. Also man hat ja zuerst gedacht, Alexandra Lutit ist die Kanadierin, die die kanadische Fahne hochhält, aber dass es Abigail Strait letztendlich ist, auch schön. Also freut mich für Kanada auch einfach, weil es einfach eine Nation ist, die jetzt skispringerisch nicht so viele Erfolge feiert, also auch gerade bei den Männern nicht unbedingt, aber dass sie bei den Frauen da jetzt wirklich vorne eigentlich nicht mehr wegzudenken sind, das ist richtig cool.
Ja.
Genau. Bei Quandal finde ich es auch richtig interessant. Bei ihr wurden ja beide Male in Garmisch die vom Coach selbst die Startposition geändert. Und trotzdem, dass sie weniger Anlauf hatte als die anderen, ist sie trotzdem Zweite geworden und hat einfach Traumsprünge trotzdem auch gemacht. Einmal 126,5 Meter und einmal 132,5 Meter. Und im zweiten Durchgang hat sie sogar zwei Startluken weniger gehabt und ist trotzdem 132,5 Meter gesprungen. Wow, also das ist echt.
Das ist enorm. Vor allen Dingen die Geschwindigkeit, wenn man sie vergleicht mit ja so roundabout 1 km/h weniger, teilweise sogar mehr. Und trotzdem dann eben diese Weiten zu erzielen, das zeugt natürlich davon, dass sie in einer fantastischen Verfassung momentan ist. Und man möchte sich ja kaum vorstellen, was passiert wäre, wenn nicht die Coach-Decision getroffen worden wäre. Das ist natürlich schon enorm.
Vor allem toll, dass der Coach sie einfach kennt und nicht dieses Risiko eingehen will, dass sie vielleicht zu weit springt, dann schon wieder in die Weiten springt, wo es schon wieder sehr, sehr gerade wird unten und sich gegebenenfalls verletzt. Also ich meine, sie kam ja jetzt gerade erst aus einer Verletzung zurück. Dann die richtige Entscheidung zu treffen und ja, die Springerin ist trotzdem so gut drauf, dass sie trotzdem mithalten kann. Das zeigt einfach, dass das ganze Konstrukt wohl bei den Norwegern, gerade bei Quandal und den Trainern einfach wohl unglaublich passt. Also ich glaube, da passt einfach alles.
Da passt irgendwie momentan sehr vieles auf jeden Fall zusammen. Also ganz, ganz tolle Leistung. Aus deutscher Sicht lief es leider noch nicht so richtig gut. Wir haben mit Luisa Görlich auf Platz 10 die beste Deutsche bei diesem Auftakt. Katharina Schmid ist 12. geworden. Das ist jetzt auch nicht das, was sie sich erhofft hat. Selina Freitag als 21. Das ist überhaupt nicht das, was sie sich erhofft hat. Juliane Seifert ist 23. geworden. Also das deutsche Team Rupprecht auf 26, Alvine Holz 27. Das ist schon eigentlich, das ist nicht das, was die deutschen Frauen momentan eigentlich leisten könnten. Ja, also wir haben sie deutlich weiter vorne eigentlich auch gesehen. Gerade Freitag und Schmid.
Das ist überraschend. Das ist sehr, sehr überraschend. Also man fragt sich halt auch, woran liegt's? Haben sie Probleme wegen der Umstellung der Materialien? Oder woran liegt's?
Vielleicht liegt es im Team. Es wurde ja relativ nah vor dem Saisonstart, hat der Maximilian Mechler seinen Trainerposten aufgegeben. Das bringt natürlich auch Unruhe ins Team. Man weiß es nicht so ganz genau, was jetzt gerade irgendwie Sache ist. Gut, müssen wir abwarten. Es sind einfach ein bisschen schwierige Zeiten momentan. Aber nichtsdestotrotz ist das Frauen-Skispringen gerade wirklich an einem seiner Höhepunkte und allen voran Nika Preuss, die dann nach Oberstdorf weitergefahren ist und den Tross angeführt hat und als Favoritin in den zweiten Wettkampf gegangen ist. Auch in Oberstdorf, ziemlich volle Hütte gewesen. Wunderbar, hat uns sehr gefreut. Auch hier nicht ganz so viele Leute wie bei den Herren, aber auch da muss man einfach sagen, solche Skisprungstadien sind ja selten oder auch nicht jedes Mal komplett voll bei den Herren, sondern Großereignisse, Vierschanzentournee sowieso, aber daneben.
Ja.
Auch ansonsten ist da mal der ein oder andere Platz frei und insofern, da können sich die Frauen wirklich, da müssen sie sich jetzt nicht irgendwie verstecken, was das betraf.
Auf gar keinen Fall. Also ich meine, es ist halt die Vierschanzentournee, die schon seit 72 Jahren stattfindet, die prestigeträchtig ist, die einfach viele Leute anzieht und so weiter. Aber auch die Männer haben mal klein angefangen mit weniger Zuschauern. Also wenn die Frauen irgendwann mal ihre Vierschanzentournee haben und die etabliert sich genauso wie die Männer-Vierschanzentournee, dann sehe ich auch da sehr, sehr volle Stadien. Also dann ist halt auch einfach die Aufmerksamkeit da drauf ganz, ganz anders als jetzt nur in Anführungszeichen eine Tonight's Tour, zu machen. Also dafür, dass es nicht die volle Vierschanzentournee ist, können die Frauen sehr, sehr stolz drauf sein, wie viele Zuschauer sie in beiden Orten einfach hatten, muss man einfach sagen.
Ja, definitiv. Und das ist eben auch für die Veranstaltungsorte natürlich auch toll, weil es logischerweise, es kostet alles Geld, es werden Einnahmen generiert. Ja. Das muss man einfach auch betrachten, dass das wichtig ist. Es ist Sponsorengelder kommen rein und so weiter. Und insofern denke ich, war das jetzt schon ein gutes Signal und mal gucken, inwieweit sich das jetzt auch auswirkt auf die künftigen Diskussionen, die wahrscheinlich auch wieder stattfinden werden oder ja auch schon in den letzten Jahren andauern, was die normale Vierschanzentournee für Frauen betrifft. Genau, in Oberstdorf war die führende Athletin, die sich knapp den Sieg sichern konnte, dann Eva Pinkelnik, die große Österreicherin, die immer noch mit unter das Maß der Dinge ist und ihre Nation vorne hält. Bei Sarah Marita Kramer läuft es ja nicht ganz so bombig, wie es in den letzten Jahren gelaufen ist. Auf Platz 2 mit Abigail Strait wieder die Kanadierin. Also es ist ein bisschen schade, dass es, wie gesagt, nur zwei Springen waren und keine 4, denn ich könnte mir gut vorstellen, dass Abigail Strait durchaus auch in der Stabilität, wie sie ist, auch wenn sie jetzt zwar zweimal nicht gewonnen hat, aber zweimal auf dem Treppchen stand, auch sie hätte vielleicht noch einen Titel erringen können, wenn das noch ein bisschen länger gegangen wäre, ne?
Ja, genau das Gleiche mit Irene Maria Quandal.
Ja,
die
genau.
Ist in Garmisch war sie Zweite, in Oberstdorf ist sie Dritte geworden. Also sie haben ja gerade mal getauscht, die beiden, Abigail Strait und Quandal. Die hätten, wenn das weitergegangen wäre, wären die eigentlich, wenn man das jetzt mal so sieht, sind die beiden eigentlich die am konstantesten waren in den beiden Springen. Ne? Mhm. Die haben sie einfach nur 2, 3. Wenn man jetzt Eva Pinkelnik sieht, die ist in Garmisch-Partenkirchen, ist sie Vierte geworden und hat dann in Oberstdorf gewonnen. Und Nika Preutz hat in Garmisch-Partenkirchen gewonnen und ist aber in Oberstdorf nur in Anführungszeichen Fünfte geworden. Hat aber dann halt die große, es war halt, da es nur 2 Stück waren, hat sie trotzdem dann letztendlich die Tonight's Tour gewonnen. Wie du sagst, also das wäre, glaube ich, richtig spannend geworden in den beiden weiteren Springen.
Absolut. Das wäre richtig spannend geworden. Auch hier haben wir mit Irene Maria Quandal die eine Athletin, die sowohl im ersten als auch im zweiten Durchgang 2 Minuten nach unten gegangen ist. Trotzdem genauso, also deutlich langsamer, da natürlich logischerweise angefahren ist, aber eben genauso hohe Weiten sich erspringen konnte. Es ist natürlich, man kann das jetzt im Nachgang nicht wirklich mit Gewissheit sagen, aber man stelle sich nur mal vor, man hätte diese 2 Luken, sie wären nicht runtergegangen, sondern sie hätte sie noch genutzt, um Geschwindigkeit zu machen, und wo wäre sie hingesprungen und hätte sich den, weiß ich nicht, was gab es überhaupt als Trophäe? Kein Adler wahrscheinlich, ne? Sondern irgendetwas anderes, den Pokal.
Ja.
Ich weiß es gar nicht, was sie gekriegt haben für ein
Gott sei Dank keine Eule. Ding. Mit von der Eule sind sie weg. Gott sei Dank.
Ich finde die Eule an sich ist ja eigentlich irgendwie schon cool, aber als Trophäe weiß ich jetzt auch nicht so richtig.
Ich weiß nicht, was sie aber irgendwie so ein geschnitztes Two-Nights-Ding, glaube ich, war das oder so.
Das kann
aber
sein,
nichts Herausragendes auf jeden Fall. Nee, aber bei Quandal muss man einfach sagen, die hat mitunter 2 km/h weniger Anlaufspeed gehabt als die anderen. Und springt halt einfach im ersten Durchgang 131,5 Meter, wo Abigail Strait 131 gesprungen ist, mit 2 km/h mehr.
Ich muss immer noch ein bisschen lachen über das geschnitzte Two-Nights-Ding.
So.
Also da hat sich natürlich jemand wahnsinnig viel Mühe gegeben.
Hallo, das ist handgemacht gewesen, okay?
Es ist halt im Vergleich zu einem goldenen Adler, es stinkt halt alles irgendwie so ein bisschen ab, ja. Aber, okay, oh Gott. Hoffentlich gibt es keinen Shitstorm.
Gegenüber denen oder gegenüber uns? Also wenn, dann
gegenüber
hätten die
uns.
Die den verdient.
Die tolle Trophäe da irgendwie. Ja. Nein, das ist natürlich eine super Trophäe, aber es ist halt kein goldener Adler. Meine Güte.
Ist eine super Trophäe. Das kauft man dir voll ab.
Die Blumenvase. Ich fand jetzt ehrlich gesagt auch die Trophäe, die dann am Ende die Herren auf Platz 2 und 3 gekriegt haben, das war jetzt auch nicht so ein Knaller. Also die meisten von diesen Dingern sind ja jetzt nicht so bombastisch hübsche. Da ist ja der emotionale Wert ist ja höher, der optische Wert ist ja eher so mittelprächtig häufig, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Max Sache. Naja, gehen wir mal weiter zu irgendwem. Deutschland. So, Agnes Reich, Platz 11. Beste Deutsche in Oberstdorf.
Ja,
was soll man sagen? Die Deutschen haben sich natürlich was anderes ausgemalt. Selina Freitag ist 13. geworden, Katharina Schmidt 16. in Oberstdorf. Das ist jetzt auch nicht so ein Knaller, das muss man halt sagen. Ja, die haben jetzt keine Rolle gespielt bei der ersten Tonight's Tour.
Sehr schade, weil es sind halt zwei deutsche Orte gewesen. Und wenn da halt die Deutschen direkt mal ne, eingeschlagen hätten, so boah. Aber gerade das, was mich halt auch wirklich wundert, ist, dass Katharina Schmid halt auf ihrer Heimschanze in Oberstdorf nur 16. geworden ist. Ich meine, das ist man ja eigentlich so gewohnt, dass die springen da so oft, die trainieren da, die machen da ganz, ganz viele Trainingseinheiten. Aber irgendwie klappt es noch nicht so ganz. Also zeichnet sich damit auch ab.
Ja, also sie hat im zweiten Durchgang hat sie nur, muss man einfach sagen, 113,5 Meter, hat allerdings auch knappe 20 Punkte Wind und Gate, wobei Gate war ja nun nicht, aber dazu gekriegt, also die Bedingungen waren halt auch so mittelmäßig, das war auch ein bisschen zäh, muss man sagen, dieses Springen. Also wenn der Wind halt so blöd bläst, dass dann nicht so viele Weiten möglich sind, dann weiß ich nicht, ob man als Jury vielleicht sagen muss, komm, wir haben ja diese Gate-Geschichte da, dann geben wir halt mal ein bisschen mehr Fahrt damit, weil natürlich, das ist halt immer so eine Sache, ne? Man will jetzt nicht zu sehr am Gate rumschieben, weil man ja eine gewisse Vergleichbarkeit haben will. Auf der anderen Seite will man natürlich jetzt aber auch keinen Wettkampf, wo irgendwie 45 von 50 Athletinnen irgendwie da so halb gut nur sind.
Es ist auch wirklich komisch, die haben kein einziges Mal das Gate in irgendeiner Weise gewechselt. Die sind die ganze Zeit bei 30 geblieben.
Also es war schon auch echt, es hat sich schon gezogen. Und das finde ich halt dann auch immer ein bisschen schade, weil man einfach, man kann so einen Wettkampf aus meiner Sicht für die Frauen nicht gestalten, ohne im Hinterkopf zu behalten, dass das immer etwas ist, was Prestige, was so eine Prestigeprobe darstellt. Also natürlich wird das nochmal anders beäugt. Ja, ist der Wettkampf denn wert, dass man daraus eine Vier-Schanzen-Tournee macht? Ist das denn bla bla bla? So, und wenn ich natürlich, dann bin ich halt als Jury auch meiner Auffassung nach nochmal mehr gefordert, auch den Athletinnen bei Bedingungen, die halt nicht so gut sind, die Möglichkeit zu geben, weit zu springen. Das war da jetzt nicht der Fall. Bei einem anderen Weltcup würde man es vielleicht auch anders betrachten. So ist jetzt meine persönliche Meinung. Die kann man teilen, die muss man nicht teilen. Aber das war so das, was ich aus Oberstdorf mitgenommen habe, dass das halt schon sehr zäh war und dass man die Schanze überhaupt nicht ausgesprungen ist, außer eben die letzten paar, die gut waren. Aber ja, wofür habe ich dann diese Gate-Geschichte?
Ja, das, genau
so das. Sehe ich das jetzt, kann man anders sehen. Wie gesagt, die Jury, es ist immer ein harter Job, sowas zu machen. Ich will auch in dieser Haut nicht drinstecken und die geben sich auch alle ganz viel Mühe, dass das auch alles funktioniert. Aber das war halt das, was sowas, das war halt langweilig, ja. Willst du jetzt sagen?
Ja, vor allem, wenn man sich halt die Punkte anguckt, die sie im ersten Durchgang bekommen haben. Ne, Eva Pinkelnick hat 0,2 Punkte Abzug bekommen, weil sie zu guten Wind hat im ersten Durchgang, hat aber im zweiten Durchgang bei gleichem Gate 8,6 Punkte dazu bekommen. Also jetzt nehmen wir nur mal sie. Da kannst du halt nicht, wenn dann 8,6 war ja noch das Wenigste, also einer der wenigsten, wenn man dann sieht, dass eine Agnes Reich zum Beispiel 18,3 Punkte draufgekriegt hat im zweiten Durchgang oder die Panier 20,1 Punkte mehr, da kannst du eigentlich nicht bei dem Gate bleiben. Also das wundert mich jetzt wirklich sehr, dass sie da nicht was geändert haben und immer strikt bei 30 geblieben sind. Also
ja,
das
hat mich auch gewundert, ehrlich gesagt, ein bisschen bei diesem Wettbewerb in Oberstdorf. Aber gut, so war es eben jetzt nun mal, müssen wir mit leben. In Garmisch sah das natürlich anders aus. Man hat da ein bisschen mehr hinher agiert nochmal. Nichtsdestotrotz haben die gewonnen, die auch wirklich momentan die Besten sind. Ja. Für Nikapriots hat es dann auch gereicht, um sich den Gesamtsieg der Tonight's Tour zu sichern. Sogar relativ, ja, also gar nicht mal so knapp, so um die 10 Punkte vor Eva Pinkelnik. Dahinter, wie gesagt, dann nochmal mit ein bisschen Abstand, also mit ganz kleinem Abstand, Abigail Strait. Die, wie gesagt, nochmal deutlich weiter nach vorne hätte springen können, hätte es noch ein bisschen mehr Möglichkeiten gegeben. Irene Maria Quandal auf Platz 4, eigentlich fast ein bisschen unter dem, was ihre Leistung eigentlich darstellt, geblieben, finde ich. Also finde ich auf Platz 4 eigentlich ein bisschen wenig.
Ja, weil es halt nur 2 Springen war, ne?
Genau.
Ja. Weil, wenn man sich das jetzt mal anschaut, Nika Priots hat 10 Punkte auf Eva Pinkelnik und dann danach, das ist ja wirklich nur weniger als ein Punkt dazwischen immer, zwischen Eva Pinkelnik, Abigail Strait und Irene Maria Quandal, das wäre richtig, richtig spannend gewesen, wenn die weitergegangen wären.
Das wäre auch super spannend gewesen. Also man kann es wirklich nur hoffen, dass das jetzt irgendwann in naher Zukunft wirklich so ist, weil dann wird sich das auch nochmal rumschieben, dann ist auch nochmal eine ganz andere Dynamik in so einem Wettkampf drin. Positiv finde ich zu erwähnen, auf jeden Fall die Finninnen, Jenny Rautionaho auf 7 und ihre Kollegin Julia Kykin auf 16. Ich glaube, in Finnland würde man Nationalfeiertag ausrufen, wenn das bei den Herren mal so konstant wieder gut wäre. Also die beiden machen sich da wirklich wieder sehr, sehr ordentlich und das ist schön fürs finnische Skispringen insgesamt. Kanadierinnen sagen wir sowieso jedes Mal, dass es wunderbar ist, dass diese beiden, oder es sind ja noch mehr, aber im Konkreten eben Abigail Strait und Alexandra Lutic so weit vorne zu finden sind. Für die Norwegerinnen läuft es momentan nicht ganz so rund. Die können so froh sein, dass sie mit Quandaline haben, die sich vorne wieder wirklich gut positioniert. Gracilia Opseth hat ihre Schwierigkeiten.
Ja. Anodine Ström, die verletzt ist, die zuerst mal ausfällt. Also das kann eine Quandal dann wirklich auch so ein bisschen ausgleichen, sage ich mal, weil sie wenigstens eine dabei haben, die vorne mitspringen kann.
Genau. Ja. Das war erstmal das, was wir gesehen haben von der Tonight's Tour. Ja, es ist ein bisschen schade, es gibt nicht so wahnsinnig viel mehr darüber zu erzählen, weil, wie gesagt, ne, es sind eben nur 2 Wettkämpfe gewesen. Aber das, was wir gesehen haben, war wirklich schon alles in allem eigentlich sehr hochklassig. Und ich denke, dass die FIS vielleicht das jetzt auch wirklich mitnimmt, um sich nochmal neue Gedanken zu machen und auch der ÖSV vielleicht jetzt nochmal in sich geht. Naja, gucken wir mal, wie es weitergeht im Laufe der Saison für die Frauen. Ja.
Ja, also ich muss echt sagen, was mich wirklich so ein bisschen überrascht hat, ist, dass wir kein K.O.-Duell bei den beiden Springen hatten.
Das stimmt.
Also da muss ich noch mal kurz drauf zurück, weil das ist irgendwie so, als ich mir das Springen angeguckt habe in Garmisch, das erste, da habe ich war total so, cool, ne, jetzt geht's los, ne, jetzt hast du hier so eine Vierschanzentournee und dann springen die einfach ganz normal, 40 Springerinnen, so nacheinander und ich denke so, wieso habt ihr da jetzt kein K.O.-Duell draus gemacht? Klar, es ist keine Verschanzentournee oder so, aber das wäre doch jetzt cool gewesen, hätte man einfach auch bei denen ein K.O.-Duell gemacht. Das hätte doch nichts ausgemacht, wenn man das so gemacht hätte. Also das habe ich nicht so ganz verstanden.
Ja, also ich muss auch sagen, ich habe das auch ehrlich gesagt erwartet, dass das so passiert. Ich war ja schon verdutzt, als ich dann gesehen habe, okay, die machen einfach ganz normale Durchgänge. Ist doch auch nichts, also was ist daran jetzt die Schwierigkeit, K.O.-Duelle draus zu machen, ne? Aber es zeigt halt mal wieder, es soll halt keine Vierschanzentournee sein. So hat man es nicht deklariert, so hat man es nicht benannt und so hat man auch die K.O.-Duelle rausgelassen und es wird schon eine bewusste Entscheidung gewesen sein, aber schade auf jeden Fall. Ja. Weil auch da ist die Frage, wie hätte sich es nochmal umgeswitcht, ja? Also irgendwelche findigen Menschen könnten wahrscheinlich anhand der Qualifikationsliste dann schauen, welche Duelle wären wie möglicherweise ausgegangen. Also auch hier sehen wir das ja dann noch immer. Vielleicht nächstes Mal.
Hoffentlich, das wäre schön.
Ja, das wäre schön. Ja, und nach den 2 Nächten der Damen folgten dann die 4 Schanzen der Herren.
Sehr guter Übergang, Sonja. Ja,
ich habe mir das lange überlegt. Tagelang habe ich mir Gedanken gemacht über diesen Übergang. Es soll ja würdig sein für die Herren und für die Wettbewerber.
Ja.
So, und die ist irgendwie anders ausgegangen, als wir es uns alle gedacht haben. Also, ja.
Ach ja.
Wo soll man jetzt anfangen?
Wo soll man anfangen? Man weiß es nicht. Also, wir fangen einfach mal von ganz vorne an. Wir fangen in Oberstdorf an. Das war schon ein echtes Spektakel. Nämlich Andreas Wellinger hat da gewonnen. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass er bei der Vierschanzentournee seinen ersten Saisonsieg holt. Aber das war Gänsehaut pur, als die deutsche Nationalhymne in Oberstdorf vor 22.500 Menschen gespielt wurde und Andreas Wellinger oben gestanden hat. Da hat man schon gedacht, so, jetzt geht's hier los.
Ja.
Jetzt ist seine Zeit zum Strahlen und zum Gewinnen und was auch immer. Das war echt ein toller Auftakt. Platz 2, Ryuyo Kobayashi. Ich glaube, mit dem hat man definitiv vor der Vierschanzentournee nicht unbedingt gerechnet. Mhm. Er war zwar ganz solide vorher, aber dass er da mit zu den Favoriten gehört, hätte ich jetzt nicht unbedingt auf dem Zettel gehabt, muss ich ehrlich sagen.
Das stimmt.
Platz 3, Stefan Kraft. Ich glaube, der hat sich auch das ein bisschen anders vorgestellt. Platz 3 ist immer noch gut, aber wir wissen, Stefan Kraft hat, glaube ich, ganz andere Ansprüche an sich selbst. Und dann auf Platz 4, mit dem Slowenen hätte ich ja absolut gar nicht gerechnet. Lovro Gos, hallo? Wo kommt der auf einmal her? Es ist, also ein Slowene sticht irgendwie immer irgendwie raus.
Ja, das stimmt. Also er hatte war ja schon mal in der Phase, in der er ganz, ganz weit vorne gelandet ist, dann ging es ein bisschen abwärts. Aber jetzt hat er irgendwie den Dreh wieder gefunden und hat sich wirklich gemausert, auch über die Tournee insgesamt betrachtet. Und das war doch durchaus überraschend, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also damit hätte man, glaube ich, also man hätte eher Ancel Lanišek oder so vorne gesehen. Aber mit ihm hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, muss ich sagen. Ja. Aber umso schöner, freut mich für ihn, dass er wirklich so einen tollen Erfolg hatte in Oberstdorf. Auch Marius Lindweg hätte ich als besten Norweger nicht unbedingt auf meinem Zettel gehabt. Zumindest mal vor der Saison. Ich meine, das hat sich ja schon im Laufe der Anfänge der Saison schon so ein bisschen abgezeichnet, dass ein Kranerüth nicht so gut in Form ist. Umso schöner für Marius Lindwig, dass er die norwegische Fahne wenigstens ein bisschen hochhalten kann, weil bei denen läuft das auch nicht unbedingt so gut, wie sie es sich, glaube ich, vorgestellt haben. Ne?
Ja, das stimmt leider. Die sind so ein bisschen hinten dran momentan, auch hier.
Ja.
Ähnlich wie bei den Frauen. Es läuft nicht so richtig rund für sie, ne?
Nee, und wenn wir schon bei Kranerüth sind, der hat halt es noch nicht mal in den zweiten Durchgang geschafft, weil er sein Duell nicht gewonnen hat.
Ja, also bei Kranerüth läuft momentan gar nichts zusammen. Also es ist äußerst schwierig. Er ist nicht der Einzige, der rausgeflogen ist an namhaften Athleten nach dem ersten Durchgang. Aber man hätte es von ihm natürlich trotzdem nicht erwartet unbedingt, weil das hatten wir ja auch in unserer kleinen Glaskugelsendung Folge, in der wir darüber philosophiert haben, wer denn wohl dieses Jahr der Beste sein könnte, haben wir auch gesagt, es gibt eigentlich nichts, was darauf schließen lässt, dass er nicht da anknüpft, wo er vorher aufgehört hat. Aber doch, genau das passiert momentan. Und insofern hat er einfach keine Rolle gespielt. Und man muss mal gucken, wie die Saison weitergeht, ob er sich zum Skifliegen hin wieder stabilisieren kann, ja oder nein. Aus deutscher Sicht ging es eigentlich fast so weiter, wie wir in den letzten Springen davor das auch gesehen haben. Ja, also das deutsche Team mannschaftlich äußerst stark. Philipp Raimund auf 6, Karl Geiger auf 7. Pius Paschke mit Platz 11 wieder geschlossen sozusagen vorne. Ja, nach dem Wellinger-Sieg Stefan Laie, da ging es schon ein bisschen los. Mit Platz 24 ein wenig eingeknickt, möchte ich mal sagen.
Ja.
Aber grundsätzlich hat jetzt erstmal da in Oberstdorf nichts darauf geschlossen, dass das so ein bisschen auseinanderbröseln würde, das, was wir jetzt in den Wochen zuvor gesehen haben.
Nee, hätte man echt nicht gedacht. Und das hat mich auch wirklich überrascht, wie schnell das Ganze gebröselt ist. Also wir hatten ja noch in unserer Vorschau zur Vierschanzentournee, habe ich ja noch ganz lautstark gesagt, ja, das ist der Vorteil der Deutschen, dass sie so geschlossen sind, dass es 4 Stück sind, die vorne mit dabei sein können. Naja, Letztendlich war es dann doch nur einer. Aber ja, es ist verrückt. Also meistens ist ja Innsbruck diese Schicksalsschanze. Die letzten Jahre habe ich irgendwie das Gefühl, dass auch schon gar nicht so ein bisschen eine Schicksalsschanze für die Deutschen ist.
Ja.
War auch dieses Jahr so.
Irgendwie. Ja, es war auch dieses Jahr so. Man fragt sich so ein bisschen, warum das der Fall ist, woran es liegt, ob es wirklich an der Schanze liegt oder ob es daran liegt, dass so ein bisschen nach Oberstdorf natürlich die Weichen schon mal gestellt sind oder so ein bisschen so eine gewisse Tendenz zu erkennen ist und dann auch schon wieder der Kopf anfängt zu arbeiten oder was auch immer das Problem sein könnte. Es ging dann schon los in Garmisch, wobei man natürlich sagen muss, Andreas Wellinger dort absolut fantastische Weiten gesprungen, gar keine Frage. Allerdings nur auf Platz 3 am Ende gelandet, relativ knapp hinter Ryoyo Kobayashi, aber Klein Vieh macht dann eben halt auch Mist. Ja. Den Sieg in Garmisch hat sich wundersamerweise, ich möchte mich jetzt nicht beschweren, aber man hat nicht damit gerechnet, Angela Nisak, eingesackt, der sich auch wirklich momentan wieder hinmausert. Also auch da muss man sagen, so ein bisschen hinter denen, die sich jetzt hier um den Gesamtsieg geboxt haben, hat er sich wieder in Stellung gebracht und die slowenischen Männer brabbeln sich wieder so ein bisschen, nachdem sie am Anfang der Saison nicht so richtig wussten, wo es lang gehen soll. Manuel Fettner, wundersamerweise auf Platz 4, auch wieder, der ist einfach nicht klein zu kriegen. Jan Hörl, 140 Meter im ersten Durchgang, einen rausgeballert, dass man gedacht hat, was ist denn jetzt los? Jan Hörl, was ist mit Jan Hörl auf einmal passiert?
Ja, keine Ahnung. Also mit dem hat man ja absolut nicht gerechnet, sondern eher mit Daniel Tschofenik, der so ein bisschen zusammen mit Stefan Kraft so ein bisschen so eine Zweierkonstellation macht und so weiter. Aber von Daniel Tschofenik schwierig. Also der hat so ein bisschen seinen seinen Flow verloren, sage ich jetzt mal so. Aber wow, also es ist die Sternstunde von Jan Hörl. Also super toll, dass er wirklich auch da den 5. Platz gemacht hat. Und wie du sagst, mit 140 Metern direkt mal einen rausgehauen hat. Mega.
Ja.
Hätte ich nicht mitgerechnet.
Ja, also wenn er in Oberstdorf schon an dem Punkt gewesen wäre, hätte er durchaus realistischerweise auch die Tournee noch gewinnen können. Weil er vor allen Dingen
hinten raus
halt sich wirklich, wirklich nach vorne gekämpft hat. Ja, Stefan Kraft ist dort Sechster geworden. Da hat man dann auch schon gemerkt, dass Stefan Kraft wohl doch nicht unbedingt der sein wird, der am Ende als Topfavorit nach Bischofshofen reisen wird. Er hat seine Schwierigkeiten gesundheitlich momentan, wie man hört, Rückenprobleme, die ihn da so ein bisschen aus der Bahn schmeißen. Trotz allem hat er eine Grundstabilität in seinen Sprüngen, die geht nicht weg. Ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll, sondern er ist konstant einfach ein sehr, sehr guter Athlet, aber das reicht nicht, um eine Vierschanzentournee zu gewinnen.
Nee, auf gar keinen Fall. Deswegen, also das hat einen schon überrascht, aber trotz der Verletzungen immer noch so weit mit vorne dabei zu sein, weiß nicht, ob das andere auch so gut könnten.
Ja.
Bin ich mir nicht sicher. Deswegen Hut ab vor ihm, muss man definitiv sagen.
Ja, absolut. Absolut. Ja. Aus deutscher Sicht, wie soll man sagen, hat es in Garmisch so ein bisschen schon angefangen, dass man dachte, es sind zwar immer noch alle ziemlich nah beieinander, aber sie sind mehr oder weniger geschlossen ein Stück zurückgerutscht. Also neben Wellinger, den wir jetzt da mal außen vor lassen, ist mit Pius Paschka auf Platz 10, folgte dann der nächste Deutsche. Das ist schon, da ist schon eine Lücke drin, die unter anderen Umständen oder in einer anderen Zeit wir natürlich gefeiert hätten. Aber nachdem, wie die Saison für die Deutschen losging, war das schon so ein bisschen ernüchternd. Ja. Stefan Leier auf 13, Philipp Raimund auf 14. Karl Geiger auf 16, Konstantin Schmid auf 17, das war schon wieder Martin Hamann, glaube ich, kann man außen vor lassen, der ist irgendwie auch nicht, der ist einfach von der Rolle aktuell, der muss ich erstmal wieder sammeln. Das war schon so ein bisschen, wo man dachte so, oh ne, bitte jetzt nicht schon wieder dieses Theater, dass das wieder nach hinten alles rutscht.
Aber vor allem, wenn man sich vorher die Quali angeschaut hat, ein Karl Geiger wurde 35. in der Quali und war in der schlechteren Gruppe in den K.O.-Duellen. Hallo? Der hat 2 Wochen vorher noch oder 3 Wochen vorher noch in Klingenthal beide Springen gewonnen. Was ist jetzt plötzlich los? Also vor allem, wie gesagt, man hat in Innsbruck damit gerechnet, weil gerade für Karl Geiger ist Innsbruck eigentlich wirklich die absolute Hassschanze bei der Verschanzentournee, dass es aber dann schon in Garmisch losgeht und er nur Platz 16 geworden ist. Da war ich schon sehr, als bekennender Karl Geiger-Fan, war ich dann doch sehr, wie soll ich sagen, um es nett auszudrücken, enttäuscht. Es ist, hätte ich niemals gedacht, ja, dass es da schon so bergab geht, muss ich sagen. Und auch bei Pius Paschke ist 25. Der war direkt in dem ersten K.O.-Duell mit dabei. Ist man auch von Pius Paschke nicht gewöhnt, dass er in der Quali dann doch so schlecht abschneidet. Klar, Quali ist Quali. In anderen Wettkämpfen haben sie vielleicht auch den schlechteren Platz gemacht. Aber bei einer Vierschanzentournee ist die Quali halt ausschlaggebend dafür, wie du im K.O.-Duell startest. Und dann muss auch die Quali irgendwie passen.
Ja, das ist so. Also, schade, dass das irgendwie bei uns immer zur Tournee passiert. Keine Ahnung, was da los ist. Naja, es hat sich also rausgestellt, Andreas Wellinger wird derjenige sein, der die Fahne oben halten wird. Auch hier in Garmisch mit Halvar Ignegranerud auf 31, nicht im zweiten Durchgang. Also es zeigt sich, dass er wirklich Probleme hat aktuell. Ähnlich auch wie die Polen, das haben wir jetzt auch alle mitgekriegt. Auch in Polen funktioniert irgendwie nichts mehr zusammen. David Kubacki als 33. auch nicht im zweiten Durchgang. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir Roman Gudelka jetzt wieder mal gesehen haben, der immer noch genauso aussieht wie vor gefühlt 15 Jahren. Ja. So, oder vielleicht auch in Wirklichkeit 15 Jahren. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das hat mich wirklich gefreut, den auch mal wieder zu sehen. Ja, naja, wie dem auch sei. Es hat sich dann also rausgestellt, der große Konkurrent von Andreas Wellinger wird sein Ryuyo Kobayashi. Ja,
ja,
war einfach so. Jan Hörl war vielleicht so, noch Stefan Kraft wahrscheinlich eher nicht. Und auch Lanišek ist nicht konstant genug, um sich die Tournee zu sichern. Das muss ich leider anerkennen. Das ist nicht der Fall.
Nee, ich glaube aber, wenn er in Oberstdorf schon gut gestartet wäre, dass er gar keine schlechte Ausgangsposition gehabt hätte. Dadurch, dass er in Garmisch gewonnen hat, hätte. Aber das ist wohl bei ihm so gang und gäbe, dass er halt keinen guten Start hat und dann plötzlich sehr, sehr stark wird. Aber dann halt, ne, der Anfang war dann halt nicht gut genug. Da hat er dann schon verloren. Weil ich glaube sogar, dass Lanišek es definitiv mit in den Kreis der Favoriten geschafft hätte, wenn er in Oberstdorf besser abgeschnitten hätte, dann hätte ich ihn definitiv dazu gezählt.
Das stimmt. Ihm fehlt halt auch einfach diese durchgängige, man hat es ja letztes Jahr eigentlich auch schon gesehen. Es ist einfach immer, es ist gut und dann geht es wieder so ein bisschen runter. Mhm. Und dieses bisschen runter ist zwar nur ein bisschen, also es ist immer noch Weltspitze, aber man kann sich das halt einfach nicht mehr leisten, weil die Konkurrenz einfach so groß ist und so gut ist, dass selbst ein, wie jetzt eben dann darauf folgender 7. Platz in Innsbruck, das ist einfach zu wenig für.
Das ist zu wenig.
Um dann vorne noch mitzuhalten. Es hat dann leider selbst ein 5. Platz in Garmisch, in Innsbruck nicht mehr gereicht, eigentlich, wenn man ehrlich ist, für Andreas Wellinger, um die Tournee noch zu gewinnen. Also, ich glaube, jeder, der so ein bisschen Ahnung von Skispringen hat, hat eigentlich nach Innsbruck schon geahnt, dass der Zug abgefahren sein dürfte. Einfach deswegen, weil Kobayashi zu konstant nochmal ein bisschen besser war.
Kobayashi muss halt nicht arbeiten während seinen Sprüngen. Also bei ihm hat man das Gefühl, der ist so cool drauf. Der muss nicht viel machen, um so gut zu springen. Das ist bei Andreas Wellinger oder auch bei anderen Springern, gerade deutschen Springern, halt wirklich, wirklich anders. Also die müssen immer wieder arbeiten nach ihren Sprüngen, müssen immer wieder was anpassen, müssen wieder hier, müssen wieder da. Und ich habe das Gefühl, bei Kobayashi, der setzt sich auf den Balken, lässt los und er macht sein Ding und er ist einfach eine coole Socke. Man muss es einfach sagen. Er hat das, was vielleicht auch den Druck, den die Deutschen während der Vierschanzentournee haben, den hat natürlich ein Kobayashi aus Japan, hat das ganz bestimmt nicht, wenn er im deutsch-österreichischen Raum ist. Der sieht die Schlagzeilen vielleicht, kann sie aber nicht lesen, weil er kein Deutsch kann und auch kein Englisch kann. Der kann das komplett ausblenden. Das können die Deutschen nicht. Aber die Österreicher können das zum Beispiel auch. Das ist auch deren
Ja.
Tournee. Weißt du, wie ich meine? Also irgendwie, obwohl es bei den Deutschen dieses Jahr besser gelaufen ist, habe ich trotzdem das Gefühl, dass die Österreicher mit dem Druck noch mal besser klarkommen, der ein oder andere, als die Deutschen mit dem Druck klarkommen. Gerade so nach der zweiten, dritten Station mit dem Druck anders klarkommen.
Ich weiß nicht, woran das liegt. Das könnte schon sein. Ich könnte mir vorstellen, dass das einfach daran liegt, dass wenn du als Österreicher Skispringer wirst, dass du automatisch in einem anderen Fokus stehst, weil du immer noch so diese
Ja.
Nachwirkungen von diesen großen Schlierenzauer-Morgensternzeiten hast und Skispringen dort generell einfach ganz anders betrachtet wird. Während das in Deutschland ein bisschen anders ist. So habe ich das Gefühl. Ich bin nicht
Ja.
in Österreich, ich bin nur hier. Also ich kann es natürlich nur von der Warte aus betrachten, wie wir quasi nach Österreich schauen. Aber ich glaube, die haben sowieso auch intern innerhalb des Teams so enorm viel individuellen Druck, weil sie natürlich viel zu viele gute Athleten haben für viel zu wenig Startplätze, dass sie das einfach gewohnt sind, mehr als wir,
Ja.
würde ich mal sagen.
Ja, das passt auf jeden Fall. Und auch da, das, was wir vorher gesagt haben, mit denen, das wird auf mehreren Schultern gelastet, ist im deutschen Team nie, also meistens nicht so,
Ja.
aber im österreichischen Team ist das so. Wenn man sich jetzt alleine die Ergebnisse von Innsbruck anschaut, Jan Hörl gewinnt. So. Punkt 1. Michael Heiböck wird Dritter.
Ja, wo
Was
der
war?
wieder herkam auf einmal.
Wo kommt der denn jetzt? Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Und das ist halt, da kommen dann plötzlich Springer wieder aus diesem österreichischen Team und bringen eine krasse Leistung und werden auf einmal Dritter, und können halt diesen Druck auf den mehreren Schultern halt lasten, was man sich beim deutschen Team wirklich gewünscht hätte, man hätte das mal machen können. Beim österreichischen Team ist das so, weil die sehr, sehr, sehr geschlossen vorne immer mit dabei sind und immer wieder verschiedene Leute. Nie immer nur ein Stefan Kraft oder nur ein Jan Hörl oder so oder mal ein Fettner, sondern es ist mal ein Heiberg, es ist mal ein Schofenig, es ist mal ein Fettner, es ist mal der und der. Also es ist irgendwie ein ganz anderer Flair bei denen irgendwie.
Ja, so war es ja eigentlich am Anfang der Saison für die, also vor der Tournee für die Deutschen auch.
Genau.
Und, ne, das war ja genau das, wo wir gedacht haben, okay, vielleicht ist das jetzt mal der ausschlaggebende Aspekt. Ja, ist dann leider ein
Ja.
bisschen auseinandergebröselt. Auch hier sehen wir mit Daniel Schofenig auf 8, Clemens Aigner auf 9. Nochmal zwei Österreicher, auch Stefan Embacher, 13. geworden, der wohl gerade im COC, wie man hört, ganz wunderbar unterwegs ist. Ja, wie du schon gesagt hast, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, ne? Also sie haben einfach wieder ihre geschlossene österreichische Mannschaftsstärke, die uns fehlt. Wir hatten
Genau,
mit Pius
das ist es.
Paschke auf 36 einen der unserer Top-Athleten in diesem Jahr, der dann nicht den zweiten Durchgang erwischt hat.
Ja.
Da war dann schon, dass du dachtest, oh, jetzt okay, täglich oder ich sagen wir mal jährlich grüßt das Murmeltier. Es driftet wieder auseinander. Ja, naja, so ist es halt. Aber trotzdem waren natürlich die Chancen rechnerisch noch da. Andreas Wellinger ist zwar dann ins Finale nach Bischofshofen als Zweiter, aber auch durchaus noch in Schlagdistanz. Also
Auf
es
jeden
war
Fall.
natürlich immer noch spannend, das war immer noch so dieses, okay, wer von beiden, Kobayashi oder Wellinger, ist jetzt der, der es schafft, seine Sprünge so runterzukriegen, dass sie einfach fließen, ne? Dass sie wie am Schnürchen laufen, ohne dass es groß Mühe macht und derjenige wird der sein, der die Tournee gewinnt. Am Ende war es dann auch so. Es war leider nicht Andreas Wellinger, wie sich dann im Nachgang herausgestellt hat, der einfach zu sehr Mühe hatte. Ich glaube, wenn die Tournee ein oder zwei Wochenenden zeitversetzt nach vorne stattgefunden hätte, hätte die Sache anders ausgesehen. Dann hätten wir jetzt einen Andreas Wellinger als Tourneesieger. Aber so war es eben nun mal nicht. Ryoyo Kobayashi hat zweimal perfekt abgeliefert. Das muss man neidlos anerkennen. Er hat nicht gewonnen. Ja, er hat auch dieses Spiel. Das heißt, er hat die Tournee gewonnen, aber er hat keinen Einzelwettkampf gewonnen. Was natürlich aber ja am Ende auch nur zeigt, wie konstant er ist und dass man einfach konstant sein muss, um die Tournee zu gewinnen und eben nicht an einem Tag der Allerbeste.
Genau. Und das finde ich auch mal wieder der Wahnsinn. Haben ja schon viele geschafft, ohne Sieg die Vierschanzentournee zu gewinnen. Zeigt aber auch einfach, dass es wirklich da vorne, es gibt super, super viele Anwärter auf den Sieg, auf die ersten drei Plätze und so weiter. Es gibt immer mal wieder Jahre, wo man denkt, oh, da ist jetzt einer mit dabei, der gewinnt, der könnte alle vier Springen gewinnen. Gibt es immer mal wieder. Dieses Jahr habe ich da kein einziges Mal dran gedacht, kein einziges Mal.
Das stimmt, ja.
Noch nicht mal in Oberstdorf, wo ich gedacht habe, ja, nee, weil ich, es war schon fast klar, dass niemand komplett, Kobayashi ist rausgestochen, ja, aber niemand so komplett derjenige ist, der da alles gewinnt. Es war dieses Jahr einfach anders, muss man sagen.
Mal wieder, endlich.
Ja. Richtig toll, also auch mit viel Spannung. Also nicht schon, dass nach dem dritten Springen klar ist, ah, der gewinnt ja sowieso, sondern man geht wirklich in die auf die zur vierten Station und denkt so, ja, es können echt noch zwei oder sogar noch drei, können es noch werden. Und das macht halt auch so eine Vierschanzentournee einfach aus. Also dass man sehr, sehr große Spannung hat.
Ich glaube auch, dass nicht so viele Leute Ryoyo Kobayashi als den Turniersieger am Anfang gesagt hätten, sondern ich glaube, die allermeisten hätten wahrscheinlich noch eher auf Stefan Kraft getippt.
Ja.
Ja.
Hätte ich auch. Hätte ich auch. Wirklich.
Ja, ich
also da.
Auch.
Also gerade weil er halt am Anfang der Saison einfach alle Springen gewonnen hatte, habe ich gedacht, ja, den hält jetzt nichts mehr auf. Dann kam Karl Geiger mit zwei Siegen in Klingenthal, wo er aufgehalten wurde. Und dann noch Pius Paschke, der auch nochmal gewonnen hat und so weiter, wo man dann schon so gedacht hat. Aber trotzdem war Stefan Kraft auf einem ganz anderen Niveau und war einfach beständig. Und deswegen habe ich ihn definitiv vorne gesehen,
ja.
Muss ich echt sagen.
Ging mir auch so, auf jeden Fall. Ich hätte jetzt auch nicht unbedingt am Anfang erwartet, dass Andreas Willinger der eine sein wird, der sich aus deutscher Sicht herausstechen wird, sondern dass das möglicherweise auch Karl Geiger sein könnte oder vielleicht sogar Pius Paschke, weil der doch auch wirklich äußerst stabil gesprungen ist im ersten Teil der Saison. Das muss man einfach so sagen, ja, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig klingt, aber es ist ja nun mal so. Philipp Raimund ist immer noch einer derer, die, wenn sie es richtig erwischen, wirklich auch ganz vorne landen können inzwischen. Das muss man sagen. Philipp Raimund ist einer derer, die hoffentlich verletzungsfrei durchkommen, an dem werden wir die nächsten Jahre noch sehr viel Spaß haben.
Ja,
die nächste große Generation des deutschen Skisprings aus meiner Sicht. Ja. Aber wie gesagt, also man darf es jetzt auch nicht alles schwarz reden. Natürlich sind wir enttäuscht, weil wir zum ersten Mal aus deutscher Sicht wieder einen dabei hatten, der die Tournee hätte gewinnen können. Es war am Ende, ist es sehr knapp, 24,5 Punkte Rückstand über 8 Sprünge gesehen, ist ja nicht viel. Das ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt, aber es hat am Ende trotzdem nicht gereicht. Zweiter Platz für Andreas Wellinger, fantastisch. Ja, also wir werden uns an diese Tournee noch lange, glaube ich, erinnern können. Es tat mir so ein bisschen leid, wie Kranerüth dann seinen Adler abgegeben hat, weil ich dachte, Menschenskinder, Kranerüth, also du musst dich wirklich mal wieder zusammensammeln. Das ist ja richtig, das tut ja weh beim Zugucken. So im Herzen. Der arme Kerl.
Ja, Gott sei Dank hat er dann in Bischofshofen noch den 7. Platz gemacht. Ich glaube, wenn er wieder nicht in den 2. Durchgang gekommen wäre, hätte dann seinen Adler abgeben müssen. Wäre dann nochmal ein bisschen heftiger gewesen. Also man merkt so ein bisschen bei Kranerüth, dass er sich vielleicht so ein bisschen wieder fängt. Wäre schön. Also in Bischofshofen hat er wirklich zwei gute Sprünge gemacht mit 132 und 133 Metern. Es ist ihm definitiv zu wünschen, dass er da wieder anschließen kann und wieder ein bisschen wieder wenigstens an alte Erfolge anknüpfen kann. Also zu Andreas Wellinger muss man noch einfach sagen, dieser Mann, was der für eine mentale Stärke hatte in den letzten 10 Tagen, Hut ab. Hut ab, wirklich. Also den Druck standzuhalten, bei sich zu bleiben. Die Interviews, die er gegeben hat, waren immer so reflektiert, so bei sich, so gesammelt und so weiter. Also es ist letztendlich klar, dass genau er der Richtige war, der vorne mit dabei war.
Ja.
Alle anderen hätten das mental, glaube ich, nicht so gut wegstecken können als ein Andreas Wellinger. Ist einfach so. Andreas Wellinger war der Richtige dafür. Ganz einfach.
Das stimmt. Er hat, glaube ich, wirklich auch, hat er ja selber gesagt, er war selten so gut sortiert, auch was diesen,
ja.
Es ist ja auch ein großer Stress, so Anspannung, Entspannung, Pause machen, sich wieder irgendwie, ja, auf Touren kriegen. Das ist natürlich auch eine Belastung. Das muss man auch gut timen. Da war er gut aufgestellt. Er hat alles gegeben, was er geben konnte. Ich glaube, man kann ihm überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Auch das deutsche Team scheint wirklich materialmäßig momentan ganz, ganz toll dazustehen. Ja, das ist wohl anscheinend auch der große, ja, der eine große Baustein, der den Unterschied zur letzten Saison macht, würde ich jetzt mal so interpretieren.
Ja.
Aber was willst du denn machen, wenn du ausgerechnet in der Zeit Skispringer bist, in der ein Ryuji Kobayashi springt? Also,
genau.
Das ist halt schlecht.
Das ist es.
Ne?
So. Das ist es. Es ist halt einfach so, was gestern auch oft genug gesagt wurde, du springst eine super Tournee, aber dann ist halt immer noch mal jemand, einer besser als du, und das ist halt Ryoya Kobayashi. Überleg mal bitte, der vergisst bei einem Skisprung-Wettkampf, als er schon fast oben war, ist ihm eingefallen, dass er seine Skier vergessen hat. Das muss man sich mal vorstellen. Hanni wurde gefragt, na, hast du das auch schon mal gemacht? Und er so, nein, natürlich nicht. Ich bin beim Skispringen. Ich brauche doch Skier, um zu springen. Ja, aber ein Ryoyo Kobayashi war dann doch vielleicht so aufgeregt, dass er die dann halt vergessen hat. Aber das hat ihn absolut gar nicht aus der Ruhe gebracht.
Ja, scheinbar nicht,
ne? Der hat einfach, ich habe schon gedacht, ist das jetzt so ein bisschen vielleicht der ausschlaggebende Punkt, dass er jetzt so durcheinander ist und so viel gelaufen ist, dass ihn das jetzt total aus der Bahn wirft? Nö.
Ja, das ist.
Ist der einfach nach dem ersten Durchgang Erster? Hat ihn nicht interessiert. Also, der ist einfach so cool, so mental, so krass einfach. Also, der lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, und das ist halt ein absoluter Siegspringer. Es ist einfach so, muss man neidlos anerkennen.
Damit hat er sich natürlich ein weiteres Mal in die Geschichtsbücher reingesprungen. Jetzt ist er mit 3 Siegen der Vierschanzentournee. Davon bei dieser, wie gesagt, kein Mal ein Tagessieg. Das ist nicht das erste Mal passiert, das haben wir schon öfter gesehen, aber das ist doch eher ungewöhnlich. Ist er jetzt natürlich noch ein Stück weiter nach vorne gerutscht in der ewigen Bestenliste des Skisprings. Ja, neues Spiel, neues Glück. Nächstes Jahr ist die nächste Tournee, und dann müssen wir gucken, ob wir aus deutscher Sicht wieder einen haben, der so weit vorne ist. Ob es vielleicht wieder Andreas Wellinger ist.
Wünschen.
Ja, also ja, vielleicht ist es auch beim nächsten Mal ein anderer. Vielleicht ist es ein Philipp Raimund, könnte ich mir vorstellen. Wenn das alles verletzungsfrei funktioniert.
So,
weil auch er ist ein sehr reflektierter, immer, also klar, vor der Kamera ist vielleicht auch nicht immer so, hinter der Kamera sieht es nochmal anders aus, aber grundsätzlich immer, der immer sehr positiv herangeht. Ähnlich wie Andreas Wellinger. Bei Karl Geiger, finde ich, sieht man zum Beispiel öfter mal, wie ihm die Gesichtszüge entgleisen, wenn der Sprung nicht so lief. Da denkst du, oh Junge, jetzt guck nicht so. Ja, also, das war nur ein schlechter Sprung. Es ist nicht die Welt untergegangen.
Ja, das fand ich dieses Mal, also bei der Vierschanzentournee habe ich gedacht, ach ja, jetzt wie heißt der, Eisenbichler nicht mehr mit dabei ist, musst du jetzt die Blätter anschreien oder wie? Also da habe ich echt manchmal so gedacht, wuh, also da spielt er mal gerade den Eisei mit seinen Gesichtsentgleisungen. Also das bin ich absolut nicht von Karl Geiger gewohnt, dass er so drauf ist. Muss ich sagen, der war ja total niedergeschmettert nach Garmisch oder auch schon während Garmisch und in Innsbruck auch, erst wieder in Bischofshofen, wo er besser drauf war. Also mental ist da ein Andreas Wellinger oder wie du auch sagst, ein Raimund anders gepolt.
Ja, ja, ist so. Aber gut, die sind natürlich auch alles unterschiedliche Typen. Ein bisschen traurig bin ich um Stefan Leier, der am Ende nur, in Anführungsstrichen, 21. wurde. Pius Paschke als 20. ist auch so, man denkt sich so, ja, es ist eigentlich, also ohne, dass es jetzt böse klingen soll, aber es ist so ein bisschen typisches Paschke-Ergebnis. Aber er war natürlich viel besser eigentlich. Ich meine, also ihn hätte man eigentlich locker in die Top 10 gesehen und listen müssen. Das ist ein bisschen schade, aber auch er, glaube ich, er weiß genau, dass er momentan wirklich sehr, sehr gut ist. In der Phase seines Lebens eigentlich aus sportlicher Sicht. Das wird sicherlich auch noch kommen. Die Saison ist ja noch früh. Ja, wir haben noch einige Sprünge vor uns und dann schauen wir mal. Wir müssen noch Skifliegen dieses Jahr. Das wird natürlich auch nochmal eine große Überraschung, wie das wohl ausgehen wird. Und dann schauen wir mal, wie am Ende abgerechnet wird, was den Gesamtweltcup angeht.
Es ist alles offen. Also nach der Vierschanzentournee muss man sagen, es ist wirklich alles offen. Es können so viele letztendlich am Ende der Saison vorne stehen. Manchmal hat man schon am Anfang denkt man so, oh ja, der wird jetzt durchziehen, der wird dominant sein. Aber ich bin mir in der Saison, ist es wirklich so, dass ich sage, nee, also es kann jeder. Es kann jeder, der jetzt aktuell bei der Vierschanzentournee die ersten fünf auf jeden Fall mal, wenn man sieht, Ryuyo Kobayashi, Andreas Wellinger, Stefan Kraft, Jan Hörl und auch Ance Lanišek. Wenn Ance Lanišek so weitermacht, wie er jetzt angefangen hat, traue ich ihm das auch zu, dass er einige Siege feiert. Also er muss halt nur konstant bleiben. Also das ist halt so ein bisschen das Schwierige manchmal bei ihm, aber ich traue ihm das voll und ganz zu, dass er da vorne mit dabei sein kann. Ich bin echt gespannt. Also die Saison die ist schon sehr spannend und die bleibt auch sehr spannend.
Die bleibt sehr spannend. Jetzt wird es erstmal spannend weiter mit Polen. Das heißt ja, nahezu der komplette Januar wird ja in Polen gesprungen. Jetzt erstmal ein paar Tage Ruhe zum Glück. Und dann nächstes Wochenende geht es weiter in Polen. Und auch hier kann man natürlich nur wünschen, dass die Polen sich ein bisschen wieder zusammensammeln und erholen und wieder, weil das ist schon auch eigentlich nicht den Polen würdig, wie sie momentan leider auftreten. Die haben ihre Schwierigkeiten. Ich glaube, es gibt auch viele Diskussionen innerhalb Polens, was jetzt auch Thomas Thunbichler angeht als Trainer. Das ist alles irgendwie schwierig. Also hoffen wir mal, dass die sich auch wieder sammeln, weil die natürlich auch ganz weit vorne hingehören. Kamil Stoch, David Kubacki, das muss man einfach sagen. Ja. Sie müssen aber jetzt halt auch langsam mal wieder ein paar junge Leute in ihr Team reinholen, weil wir können halt nicht erwarten, dass irgendwann mal David Kubacki mit dem Krückstock da oben runterspringt, weil sie niemanden finden, der das machen könnte. Das kann es halt auch nicht sein. Also da muss Polen natürlich nachlegen. Ja, und Ende Januar dann mit Bad Mitterndorf erstes Skifliegen, gleich die Weltmeisterschaft. Das wird spannend. Dann kommt Willingen und dann kommt nämlich die USA. Oh ja. Da freue ich mich sehr drauf. Dann kommt Sapporo und dann kommt Oberstdorf, Skifliegen. Also, liebe Leute, das wird nochmal eine aufregende Tournee werden.
Ja.
Ja, dann geht's in den Norden und dann kommt Planica und dann ist schon wieder rum. Dann kommt Frühling.
Ja, das geht sehr, sehr schnell auf jeden Fall.
Das geht schnell. Ihr wisst, es geht immer schnell und dann werden wir uns in nicht allzu langer Zeit auch wieder hier treffen und heulen, dass es schon wieder vorbei ist. Aber bis dahin stehen uns natürlich noch ein paar spannende Wettbewerbe. Bevor, ich würde sagen, jetzt erholen wir uns alle ein paar Tage von dieser aufregenden Vierschanzentournee und der Two Nights Tour. Und dann hören wir uns bald wieder.
Genau, nach der Polentour dann wohl.
Genau.
Viel Spaß, entspannt euch.
Jawohl.
Und erholt euch gut.
Auf jeden Fall.
Bis bald. Dann.
Tschüss. Tschüss.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.